So, hallo, guten Morgen. Erstmal ein bisschen strecken. Na, schon eine Weile sitzen. Ja, es ist schön hier zu sein. Es ist schön in diesem herrlichen Wochenende. Einfach diese Woche sowieso. Es war so schön. Ich konnte jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, hin und zurück. Und es war jedes Mal so eine Erquickung. Alles so grün zu sehen, auch die Felder, die Ähren waren schon, die sind schon gewachsen. Man konnte sie beim Wachsen beobachten, weil es jetzt so voller Leben steckt. Und dann manchmal auch das Licht, ganz herrlich, mit den Wolken, sogar abends, wenn die Sonne untergeht, das ist auch ganz fantastisch. Und die Bäume sind so grün und so voll, wie Wolken. So sieht es fast aus manchmal. Also es ist unglaublich schön und ja, mir tut es sehr gut, rauszukommen und in der Natur einfach Gott auch zu erleben. Wir haben heute eine Predigt. Der Titel steht da jetzt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Kommt euch vielleicht bekannt vor, weil es auch ein Workshop ist, den wir in 2 Wochen in Boltenhagen haben. Ich nehme jetzt natürlich einiges vorweg, aber das ist auch gut so, weil es wäre ja dumm, wenn ich in Boltenhagen predigen würde, wenn wir einen Workshop machen. Da sollt ihr ja mitarbeiten. Von daher ist es sehr, sehr hilfreich, meines Erachtens, wenn wir heute damit anfangen. Und dann, es geht um die Stelle, wo Jesus das sagt, in der Lutherbibel aus Johannes 15, Vers 5b. Da heißt es einmal in Luther-Übersetzung: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In der Elberfelder heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich hatte diese Stelle vor einigen Monaten bei der Kinderstunde. Ist ja nicht ganz einfach, weil wir hatten das mit Früchte des Geistes und so und ohne mich könnt ihr nichts tun im Weinstock. Ja, haben wir darüber gesprochen und ein Kind meinte so, ja, warum sagt Jesus hier, ohne mich könnt ihr nichts tun? Das stimmt doch gar nicht. Ich kann doch alles tun ohne Jesus. Das sieht man doch. Ich sage, ja, das ist jetzt, eigentlich, weißt du, aber es war gut, diese Frage gestellt zu bekommen. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe sie dann auch beantwortet und dann habe ich trotzdem noch einige Wochen darüber nachgedacht und gedacht, ja, was meint denn Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun? Und glaube ich das persönlich, wie sieht denn mein Leben aus? Mache ich das, lebe ich so, dass ich ohne Jesus nichts tun kann? Und was muss ich auch verändern, wenn ich über diese Stelle nachdenke? Das lasst uns heute auch zusammen anschauen und diesen Satz besser verstehen. Genau. Kurz zu dem Hintergrund der Rede von Johannes 15. Die Aussage trifft Jesu an dem Abendmahl, also im letzten Abendmahl, Tag vor seiner Kreuzigung. Zunächst hat er die Füße gewaschen, Johannes 13, und dann verließ Judas den Raum und er hat mit ihnen noch sehr viel gesprochen. Und man spürt auch die Intensität. Das sind ja insgesamt 5 Kapitel, also 13 bis 17. Im Johannesevangelium über 3000 Worte, die Jesus noch den Jüngern mitgibt. Also es ist wirklich noch, das sind die letzten tiefe Gespräche. Danach haben sie gesungen, sind zum Garten Gethsemane gegangen und dann wurde er gefangen genommen. Und ich möchte mit euch einmal die Stelle noch einmal lesen aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Diesmal aus der Elberfelder. Vielen Dank, Antje, dass du vorhin die andere Übersetzung genommen hast. Wir lesen jetzt noch mal die Stelle aus der Elberfelder. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus ist der wahre Weinstock. Ich habe jetzt mal ein Bild von einem Weinstock, weil wir hier haben in Hamburg ja wenig Gelegenheit, Weinstöcke zu beobachten. Der Vater ist der Gärtner und wir sind die Reben. Man sieht auch diesen knorrigen alten Weinstock, der sogar bis zu 100 Jahre alt werden kann, und darüber einfach die zarten Reben mit den Früchten. Das ist ein tolles Bild, das Jesus hier gibt. Und es sieht auch, ich finde es auch toll, diese Abhängigkeiten beidseitig zu betrachten. Der Weinstock kann ohne die Reben keine Frucht tragen. Ist auch interessant. Aber natürlich auch, und das ist das Entscheidende auch, wir Reben können ohne den Weinstock gar nicht existieren. Wir wären nicht da. Wir sind nicht überlebensfähig. Und in der Natur bei uns draußen, das ist vielleicht nochmal ganz schön auch zu sehen, der Vergleich wie ein Baum. Jesus ist der Stamm, der in den Boden wurzelt, und wir so die Äste, die Verzweigung. Davon wird ja auch oft im Reich Gottes gesprochen. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir durch Jesus getragen werden, gehalten werden, verwurzelt sind. Ich habe einige Stellen dazu, die uns das Bild nochmal tiefer veranschaulichen lassen, was es bedeutet, ohne ihn können wir nichts tun. Die erste Stelle, wir sind in Christus verwurzelt. Die steht im Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Da heißt es, wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Das wäre jetzt nochmal eine eigene Predigt über Danksagung zu, aber das machen wir nochmal. Römer 11, Vers 17 bis 18, da heißt es, wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Die Wurzel trägt dich. Wir brauchen diesen Nährstoff vom Boden. Und das gibt uns Christus. Und jetzt kommt witzigerweise Kolosser 12, 1. Korinther 12, hatten wir aber gerade im Herren mal. Das passt also sehr gut zusammen, wie der Geist wirkt. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Das Bild, was wir im Herren mal hatten. Wir sind in diesem Leib. Wir sind verbunden. Auch die Reben sind miteinander verbunden. Und ich wollte euch noch was zeigen. Bettina hat ihn geschenkt bekommen, letztens in Bergkirchen. Das ist also so eine Metallplatte. Da steht drauf, wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Wir sind in diesem Leib hineingetauft und wir sollen nach Gottes Willen in diesem Leib auch blühen. Das ist, denke ich, mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, ja, das wünsche ich mir für uns alle. Der vierte Punkt, ja, wir sind bekleidet mit Christus. Jetzt kommt der vierte, ne? Seit dem Tag der Taufe sind wir mit Christus, unserem Herrn, bekleidet. Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Wir sind also nicht mehr wie alleine, sondern wir sind mit Christus verbunden. Das steht interessanterweise auch wieder im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 30 und 31. Der nächste, da heißt es, wir sind mit ihm vereint. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Da steht auch, dass wir in Christus seid. Wir sind in Christus. Das ist ein Zustand. Eine Zustandsbeschreibung, so wie der Weinstock und die Reben miteinander verbunden sind. Da kann man nichts machen. Es wäre schrecklich, wenn es nicht so wäre. Also wenn du Christ geworden bist,
dann ist diese Verbindung vorhanden. Du bist mit Jesus vereint. Und das nochmal, das können wir uns alle immer wieder bewusst machen. Wir wissen das natürlich seit dem Tag der Taufe. Aber ich finde, das ist sehr tiefgreifend. Und ja, da, es ist für mich auch wichtig, daran mich zu erinnern. Ich kann ohne ihn nichts tun. Ich brauche nicht selbst mir das Leben auszumachen, sondern ich muss mich an Christus wenden. Bei ihm Hilfe suchen. Ich bin mit ihm vereint. Jesus hat im 15. Kapitel von Johannes auch davon gesprochen, dass wir von ihm abhängig sind. Verse 3 und 16 heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Das hatte ich vorhin auch vorgelesen. Und Vers 16 später sagt er noch, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und die Frucht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Ja, Jesus hat uns erwählt. Jesus führt uns, hält uns, trägt uns. Nur dann können wir leben. Das ist auch eine erschreckende Botschaft, weil alles andere führt zum Tod. Also muss es stimmen, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Ich möchte mit euch in der Predigt heute noch diese Verbindung zu Christus mal im Lauf einer Vegetationsperiode der Jahreszeiten durchgehen, von einem Rebstock. Ich bin zwar jetzt kein Winzer, aber ich habe da ein Buch gelesen eben, worum es darum geht. Und ich hoffe, dass wir dann da etwas mehr verstehen, was es bedeutet, immer in Christus zu sein. Immer. Wir sind in Christus. Fangen wir mit dem Winter an. Wie ihr seht, ja. Ein Rebstock im Winter, da wächst nicht viel. Der Winter ist ja nicht die Zeit, wo wir sagen, oh, es ist kalt draußen. Das ist eine Ruhephase für die Pflanze, eine Ruhezeit. Der komplette Stoffwechsel wird gestoppt. Es gibt keine, also es fließt nichts, auch zwischen Rebstock und Rebe nicht. Das ist natürlich ja, so eine Wüstenperiode. Keine bunten, strahlenden Blütenblätter oder Früchte. Alles kommt zur Ruhe. Du kennst bestimmt solche Zeiten, wo irgendwie Stillstand ist. Und ich denke, wir haben sie alle erlebt. Und es fühlt sich vielleicht auch gar nicht so gut an, weil die Bewegung ist ja wirklich eigentlich gar nicht vorhanden. Das ist total interessant, muss ich mal vorstellen. Und dann fühlt es sich vielleicht auch so an, dass die Gebete nicht erhört werden. Ne, weil der Fluss nicht so richtig da ist. Ja, wichtig ist dann die Ruhe, die Geduld zu haben. Es ist ja nicht deine Entscheidung immer, wenn du nicht gesündigt hast, dass du in so einer Phase reinkommst. Es können ja wirklich Dinge passieren, die dich einfach bremsen. Und nimm dir die Zeit, besinn dich, bete. Das Tolle ist ja, die Rebe bleibt ja im Weinstock. Sie bricht ja jetzt nicht raus, weil du denkst, ist ja vorbei, ne? Hat ja nicht funktioniert sozusagen, passiert ja jetzt nichts mehr, ich kriege ja keine Nährung von unten, also kann ich ja auch genauso gut weggehen. Nee. Das Entscheidende ist, dran zu bleiben in der Zeit. Einfach zu sagen, ich bleib am Weinstock, egal. Weil die Pflanze weiß ja nicht, wenn sie denkt, sie kann ja nicht richtig denken, sie weiß ja nicht, was kommen wird. Der Frühling kommt, irgendwann kommt der nächste Frühling und dann ist es gut, dran zu sein, weil sonst machen die anderen schöne Blätter und Früchte und die Rebe, die abgegangen ist, verdorrt. Das wäre dann zu spät. Lass uns schauen, was in Johannes 14 steht, die 13 bis 14 und Johannes 15, Verse 7 und 8, da heißt es, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, ja, sagt er zweimal. Und dann in Johannes 15, Vers 7 bis 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie kann das sein? Ich habe ja gerade gesagt, die Verbindung im Winter zum Weinstock und jetzt so eine Stelle, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ich habe die jetzt extra im Winter reingenommen, weil, jetzt kommt, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Es ist keine einfache Stelle. Kann jedes Gebet erhört werden? Wenn ich in einem Stillstand stehe, wird auch mein Gebet nicht erhört. Doch, es gibt, glaube ich, also es wird jetzt nicht ganz einfach, aber und zwar wird, sagt Jesus hier eine Bedingung, Johannes 15, Vers 7, steht da auch geschrieben, wenn ihr bleibt in meinem, wenn ihr in mir bleibt, also im Weinstock, und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, ne? Und dann wird es geschehen. Das ist ganz entscheidend, weil wir so, wie Jesus mit dem Vater verbunden war, auch mit Jesus verbunden sein sollen. Genau so, egal zu welcher Jahreszeit. Jesus sagt, das muss ich jetzt auch zeigen, in Johannes 5, die nächste Stelle, sagt er, wie an vielen weiteren Stellen, hier die 19 und 20, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also Jesus tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Ich denke, hier liegt auch ein Schlüssel der Gebetserhörung. Denn wenn ich in dem Weinstock bleibe und verbunden bin, wenn ich wirklich nur auf das höre, was Jesus mir sagt, dann kann ich gar keine Gebete sprechen, die, es geht irgendwie nicht mehr. Dann kann ich nicht sagen, ja, es passt mir jetzt nicht oder irgendwas, es funktioniert irgendwie nicht, weil dann sage ich das, was dem Willen Gottes entspricht. Weil Jesus konnte auch kein Gebet sprechen, was irgendwie der Vater nicht gehört hätte, weil er immer nur auf das gehörte, was der Vater ihm gesagt hat. Das ist so dieses Wechselseitige, diese Verbindung, die ist so fest, dass es gar keine Chance gibt. Deswegen glaube ich tatsächlich, ja, er kann jede Bitte erfüllen. Aber dann, ja, dann müssten wir so sein wie er, wie Jesus. Dann tatsächlich glaube ich, diese Verbindung mit ihm muss so fest sein. Und auch, dass wir das vor Augen haben, dass meine Gebete jetzt keine Wunscherfüllung sind, sondern den Vater verherrlichen sollen. Es sagt ja zweimal, hierin wird mein Vater verherrlicht. Es geht also gar nicht um uns. Es geht tatsächlich darum, dass Gott verherrlicht wird. Darum geht es die ganze Zeit. Im ganzen Text geht es auch darum, die Früchte bringen wir nicht für uns. Das bringen wir alles nur für den Vater. Es ist wahnsinnig demütig. Aber das hilft. Schauen wir uns nochmal, das möchte ich noch tiefer gehen. Also schauen wir uns an, was Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat. Da sagt Jesus, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat im Garten Gethsemane gerungen. Doch was war der Wille des Vaters? Ich habe das letztens wieder überlegt und das habe ich gesagt, nie. Der Wille des Vaters war es eben nicht, dass Jesus einfach den brutalen Kreuzestod erlebt und dort Verrat, Folter, brutalste Gewalt erfährt. Ist das dein Wille, wenn du ein Vater bist, dass dein Sohn einfach hingerichtet wird? Das Entscheidende ist, der Vater wollte Versöhnung mit uns. Und trotz dieser Gewalt und trotz dieses Verbrechens, dass Jesus, der so ohne Schuld war, ans Kreuz genagelt wurde, geschieht Gottes Wille. Der Vater hat diesen Kelch des Leides verwandelt in einen Kelch des neuen Bundes. Der Bund der Vergebung und der Versöhnung. Dahindurch, das Opfer ist ein hoher Preis. Also Jesu Tod ist ein hoher Preis. Das ist ganz wichtig, denke ich. Weil sonst könnten wir sagen, ja, Schicksalsschläge, ja, Gottes Wille geschehe. Ne? Das ist gefährlich, weil dann machen wir ganz schnell Gott zum Bösewicht und sagen, ja, Gott hat das ja so gewollt. Ne? Schwierige Frage. Müssen wir Herrn Nick mal fragen, was er dazu von hält. Ich denke, nee, Gott trägt dich durch. Du bleibst ja auch am Weinstock verbunden, auch im Winter. Als Jesus am Kreuz hing und betete, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das ebenfalls der Weg des Kreuzes? Der Schmerz, die Qual, die Leiden waren so groß. Und Jesus zitiert ja sogar Psalm 22. Jesus hat diesen Schmerz ertragen. Und der Vater hat mitgelitten. Und dieses vollkommene Opfer wurde durch Jesus vollbracht. Gleich nach diesem Gebetsausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war zur 9. Stunde, sagt Jesus in Lukas 23, Vers 46, da oben. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Der Vater war die ganze Zeit bei ihm. Da ist Jesus gestorben. Er hat seinen Geist in des Vaters Hände gelegt. Jesus sagt selbst in Johannes 16, 22 oder 32, ich weiß jetzt nicht genau. 32, ja. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Ich aber bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ja. Ich denke, es ist auch, es gibt ja diese Stellen, auch jetzt die nächste Stelle aus 2. Korinther 5, 21. Da heißt es eben, denn er, der von keiner Sünde, Hamartia, wusste, ist für uns zur Sünde, auch Hamartia, gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Aus dieser Stelle leiten die meisten eben ab, dass Jesus zur Sünde wurde, also er selbst voller Sünde war, deswegen hat der Vater sich vom Sohn getrennt und er musste das durchhalten, alleine am Kreuz sterben, weil der Vater niemals mit Sünde in Kontakt kommen darf, weil das da eine Trennung gibt zwischen dem Sohn und dem Vater. Das ist nicht ganz einfach. Das, wieder Chris, gut, dass du heute hier bist, Nick, das, denke ich, ist schwierig. In dieser einzigen Stelle kann man auch Sünde als Bild für Sündopfer nehmen. Weil alle anderen Stellen sprechen immer von dem Sündopfer. Und ich glaube auch, dass ein Opferlamm, das rein ist, wenn es für unsere Sünden geopfert ist, dass es rein bleibt, auch wenn es geopfert wird. Jesus ist nicht verunreinigt, nicht dreckig. Er hat sie getragen, die Sünde. Das ist doch ein großer Unterschied. Jesus selbst ist ohne Sünde. Und zwar bis heute. Jesus hat nicht gesündigt. Wenn er in sich die Sünde getragen hätte, dann wäre er sündig geworden. Das ist nicht wahr. Das tut mir leid. Also es ist, ich kann es nicht in der Bibel finden und ich hoffe, dass wir das auch zusammen erkennen können und vielleicht nochmal darüber studieren. Der Vater und der Sohn, sie zahlten einen sehr, sehr hohen Preis. Und zwar aus Liebe zu uns. Das ist das Entscheidende. Und dafür können wir Jesus preisen. Es ist so, die Liebe des Vaters reicht immer aus. Sie ist immer bedingungslos. Liebe kann gar nicht an Bedingungen geknüpft sein. Die Trennung von Gott würde den Tod bedeuten. Und das will der Vater auf keinen Fall. Also sollten wir alles daran setzen, in Christus zu sein. Was macht der Weingärtner im Winter mit dem Weingarten? Bleibt er zu Hause, weil ist ja nichts zu tun? Nee, er geht hin und beschneidet die Reben. Wusstet ihr, dass ein Weinstock vor dem Beschneiden der Reben etwa 40 bis 60 Ruten aufweist und nach dem Beschneiden hat er nur noch 5 davon? Also es wird ganz schön viel abgehackt. Würde der Weinstock nicht beschnitten werden, könnte er im Folgejahr die Frucht nicht gedeihen lassen. Es würde wuchern wie wild, aber die Trauben wären zu klein. Ist ja nicht zu gebrauchen. Das könnte auch ein Sinnbild für unser Leben sein. Wenn du halt viele Gaben besitzt oder wenn dir Gott vieles aufs Herz legt, dann pass auf, dass du dich da nicht total verzettelst. Dann wuchert überall was, aber die Frucht kann nicht richtig wachsen. Das ist blöd, aber es ist so. Gott meint es gut mit dir. Epheser 6, Vers 7 heißt es, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Mach es nicht aus Menschengefälligkeit. Überleg, was in deinem Leben zu viel ist. Es ist auch witzig, die Beschneidung ist erst im Winter möglich. Also die Winterphase ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Wenn du dir nie Ruhe und Zeit schenkst, darüber nachzudenken, was Gott vorhat mit dir in deinem Leben, dann ist das Beschneiden gar nicht möglich. Überleg dir, was überfordert dich? Wo will Gott mich führen? Bitte Gott um Hilfe. Und es kann sein, dass etwas abgeschnitten wird. Dabei entstehen auch Wunden. Und im Hebräer 12, Vers 11 steht ja geschrieben, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also ein Schmerz ist da. Man sagt auch Rebtränen. An den Wunden entstehen Rebtränen. Und später wächst aus dem, was noch da ist, wunderbar die Frucht. Ich denke, dass ich in meinem Leben und bestimmt auch jeder weiß von euch in eurem Leben, wo ihr euch noch von Gott beschneiden lassen könnt. Der Vater ist der Weingärtner, er beschneidet uns. Wichtig ist, dass wir nach seinem Willen fragen. Schauen, was will Gott? Wie viel, wie lange soll ich arbeiten gehen? Wie sieht es in meiner Familie aus? Meiner Ehefrau, meinem Ehemann? Wo will Gott mich haben? Wie kann ich mehr mit Geschwistern Zeit verbringen? Was ist in meiner Freizeit wichtig? Es ist gut, sich darauf zu besinnen. Wir sind in Christus. Und das soll das Wichtigste sein in unserem Leben. Nimm dir die Zeit. Wir haben jetzt auch im Sommer gerade Zeit dafür, wenn wir Urlaub machen, darüber nachzudenken, wo wir Christus uns haben. Kommen wir zum nächsten. Frühling. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Frühling erlebt, aber wir haben schon fast Frühsommer jetzt, ne, bei den Temperaturen. Aber im Frühling erweckt das Leben neu. Im Frühling fließt wieder der Lebenssaft von den Wurzeln hoch zu den Knospen. Die Blätter kommen hervor. Und man sieht es, die steigenden Temperaturen, die Sonne, der Regen, alles fängt wieder an zu gedeihen. Und viele Blüten sind zu sehen im Sommer, im Frühling, ist ja auch wunderschön. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich auch in einem geistlichen Frühling? Sagst du, ja, Gott, jetzt geht's wieder los. Stehst du voller Freude auf, preist und dankst dem Herrn für seine Güte, Kraft und Hilfe. Erstrahlt dein Angesicht einfach, wenn du an Jesus denkst. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Bist du damit verbunden? Und ist dir bewusst, dass du neues Leben geschenkt bekommen hast? Das ist auch ein wichtiger Aspekt des Frühlings. Und bist du bereit, dich verändern zu lassen? Weil das ist ein ganzer Kraftaufwand, da wieder auszubrechen aus diesem Nichts. Ne? Dass die Pflanzen das jedes Mal machen, weil die Gerippe, die im Winter stehen, denkt man, da wächst nie wieder was. Und im Frühling kommt alles wieder hervor. Es ist wirklich jedes Mal ein Wunder. Und ja, viele von uns sind ja schon sehr lange Christ. Ich denke so 10 Jahre und länger und so. Ne? Da haben wir natürlich schon so manchen Frühling erlebt. Und viele denken vielleicht, ja, da Frühling. Ne? Als ich Christ geworden bin, da, klar, da haben wir viel erlebt, da haben wir was bewegt und überhaupt. Das ist noch sehr lebendig in unseren Erinnerungen. Ja, aber die Pflanzen erleben das ja jedes Jahr wieder neu. Und auch wir dürfen das auch neu erleben. Gott führt uns dahin, egal wie alt wir sind. Johannes 7, 38 heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, voller Leben. Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Eine Erneuerung. Jesus sagt zu Nikodemus, Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortet und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Letzten Sonntag hatten wir die tolle Predigt von Jürgen Kramer. Und es ist bewegend. Ich bin auch bislang nicht so stark involviert in dem Thema, was Flüchtlinge anbelangt, was anbelangt, dass Menschen zu Christus da geführt werden. Aber ich finde es einen so wichtigen und tiefgreifenden Grund zur Hoffnung, zur Freude,
dass Gott etwas bewegt. Und klar, als reifer Christ sagt man, ja, man muss auch vorsichtig sein und so. Ja, aber wenn Gott etwas vorhat, wer bin ich, dass ich sage, ja, das ist mir jetzt hier nicht ganz recht. Ich finde das sehr ermutigend. Ich finde es toll, einfach, weil es auch ansteckend ist. Die Reben sind miteinander verbunden. Und ich glaube, dass es eben auch ein Aspekt ist, dass wenn wir daran teilhaben, an etwas Frühlingshaften, an einem Aufbruch, dann sicherlich wird es auch unser Herz erreichen und kann es wieder neu entfacht werden. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Das wünschen wir uns doch alle. Niemand möchte ständig im Winter einfach nur triest sein Dasein fristen und sagen, ja, das war's halt. Das ist nicht der Plan Gottes. Er schenkt den neuen Frühling. Und ich weiß nicht, jetzt waren Geschwister in der Brunsstraße 15 und jetzt haben wir die Anfrage bekommen von David Schäfer. Na, also ich hab Glauben. Ja, das ist toll. Ich habe sogar diese Woche in Bibel.tv auch gesehen, dass einer aus Steglitz, der hat auch 1000 Gemeindemitglieder, 800 Flüchtlinge jetzt. Und der sagt auch, aber er studiert lange mit denen die Schrift. Das geht nicht einfach mal schnell getauft. Das ist nicht das Ziel. Es geht darum, dass sie im Weinstock eingepfropft werden, mit verbunden sind mit Christus. Das ist mit Sicherheit, da braucht man viele Hingabe. Und ich finde es toll, dass Menschen diese Hingabe haben, dass wir das jetzt hören konnten von Jürgen Kramer und David Schäfer, die das machen. Und ich hoffe, dass wir auch diesen Ruck spüren. Denn das ist Gottes Plan. Er macht uns zu Menschenfischern. Kommen wir zum Sommer. Die meisten, das war die Stelle Jonas 3, jetzt kommt der Sommer. Die meisten von uns lieben den Sommer. Im Sommer ist es warm, wir können lange draußen sein, das Wetter genießen. Für Pflanzen ist so eine Sommerzeit vielleicht nicht die erquickendste, weil sie sind ja auch großen Angriffen ausgesetzt. Die können ja nicht einfach weggehen in den Schatten, sie spenden Schatten. Ja. Also, wenn es trocken ist, dann leiden die Pflanzen natürlich und fangen an zu welken. Es können Ungeziefer kommen oder andere Erkrankungen, Schädlinge oder Unkraut kann wuchern. Was können wir für Angriffe erleben im Leben? Was ist für dich die größte Gefahr? Die meisten von uns wissen ja, womit wir ringen. Welche Sünden haften an dir wie so eine Reblaus am Weinblatt? Eine Reblaus ist sehr gefährlich. Da kann eine ganze Weinregion vernichtet werden. Im Hohelied 2, Vers 15 steht, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, aber so klein sind sie ja auch wieder nicht, die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Ich finde das ein schönes Bild, diese kleinen Füchse, die schleichen sich ran, schleichen durch die Weinstöcke, durch den Weinberg, nagen an den jungen Trieben, untergraben die Wurzeln. Auf den ersten Blick sollte man doch meinen, ja, ist doch schön, doch siedlich. So ein Fuchs kann ja nichts ausrichten, der fängt vielleicht eine Maus. Ja, aber gerade diese unbeachteten Dinge können doch noch die ganze Ernte vernichten. Das ist erstaunlich, dass das da in einem Hohelied steht. Jesus gibt uns auch ein tolles Bild, was wir uns einprägen können. Er sagt, die Saat unter den Dornen. Das ist in Markus 4, Vers 18 bis 19. Es geht um die Samen auf die vier Ackerböden. Und andere Samen sind die unter den Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeiten, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Ich finde das interessant. An dieser Stelle sind so zwei Arten von Sünden angesprochen, die sich so langsam einschleichen. Deswegen sind sie auch so gefährlich. Das eine ist irgendwie die Gefahr des Mangels, das sind die Sorgen. Und das andere der Überfluss, Reichtum und die Begierde nach den übrigen Dingen. So zwei Gegensätze. Paulus konnte irgendwie damit umgehen. In Philipper 4, Vers 12 steht, sowohl erniedrigt sein, weiß ich, als auch Überfluss haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich finde, das klingt ja super, ne? Ja, ist doch egal, ob ich jetzt Mangel habe oder ob ich zu viel habe, ne? Schon nicht so einfach. Ich will mich da eher dem anschließen, weil bei einer Pflanze noch mal ganz kurz, wenn du sie mal eine Woche nicht gießt, dann ja, lässt sie auch schon so langsam die Blätter hängen. Und wenn du sie mal jeden Tag einen Liter reinkippst, ne, dann sagt sie auch Gute Nacht. Dann ist vorbei. Also zu viel oder zu wenig ist ganz schön schwierig. Der Sprücheschreiber in Sprüche 30, Vers 7 bis 9 sagt, zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Also schon eine große Bitte. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Das Brot, das ich brauche, genießen. Damit ich nicht satt geworden, leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden, stehle und vergreife an dem Namen meines Gottes. Das ist mal ein praktischer Vers. Ne? Weder arm noch reich. Ja, es ist sehr ehrlich, denke ich, weil wenn es uns angreift und versucht, dann ist es wirklich eine Gefahr. So wie beim reichen Jüngling, die Stelle kennen wir auch von Jesus. Es ist die Gefahr, kann ich damit umgehen, mit Armut oder mit Reichtum? Und es ist, denke ich, viel schwieriger, als wir uns das eingestehen wollen. Weil das ist ja auch, jeder hat so eine Privatsphäre und wir Deutschen lieben das ja auch. Und keiner spricht über Geld. Und gut, gehen wir nochmal die beiden Punkte durch. Erstmal Armut. Was ist, wenn wir dem ersten Punkt widerlegen, wir haben Mangel, wir machen uns Sorgen, wir haben Ängste. Das ist tiefgreifend. Es kann so viel sein, worüber wir uns Sorgen machen können, unzufrieden sind, jammern, klagen, wir fühlen uns ungerecht behandelt. Das ist einfach Selbstmitleid. Und das ist Stolz. Und dann denken wir eben auch dieses Bild von Gott. Ja, er meint das Böse mit mir. Das ist Quatsch. Das tut mir leid. Das ist totaler Quatsch. Und wenn du klar einen Winter erlebst, dann fühlst du nicht viel Freude. Aber du bist doch im Weinstock verbunden. Jesus ist immer bei dir. In Philipper 4, Vers 6 bis 7 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist Gottes Wille. Und dann ist es auch ganz einfach. Also, ja. Bewahre eure Gedanken. Ja, und das Zweite nochmal, der Reichtum. Ich denke, das geht vielen von uns an, also mich betrifft es viel mehr. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht Männer sogar mehr dahin tendieren. Ich weiß es nicht. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Typen. Ne? Die einen eher so Hauptsache genießen und ne, mehr so dieses Lebemensch oder sowas. Und dann ist das eine Gefahr, weil man sich darin verfängt, weil man denkt, ich bin schon gut genug. Oder Streben nach Ruhm, Ehre, Erfolg. Das macht mich glücklich. Dann werde ich unabhängig. Und das ist es auch, was wir in den Sprüche gehört haben. Wenn ich satt geworden bin, dann sage ich, wer ist denn der Herr? Und ich kenne das. Wer ist denn der Herr? Ich bin ja am Rebstock. Und das auch zu sagen, nein, es ist nicht mein Erfolg, es ist nicht meine Ehre, es ist nicht mein Geld. Weil wenn ich mich davon löse, das ist eine ganz große Gefahr. Reben haben diese Neigung, wenn sie sich beim Boden neigen, dann verwurzeln sie sich da. Und denken, oh, jetzt geht's mir gut, habe ich da direkt die Nahrung, brauche ich erst nicht den ganzen Weg über den ollen, knorrigen Weinstock zu gehen, kriege ich gleich mein Essen, Punkt. Aber das ist der Tod. Wenn der Winzer kommt, sagt er, hier, das war's dann. Keine gute Idee, keine gute Idee. Auch wenn es so einfach erscheint und sich erstmal ganz gut anfühlt. Ja, schau, was sich da versucht. Und bitte um Hilfe. Oder auch red mit Geschwistern. Ich meine, es gibt bestimmt genug Tabuthemen, über die wir leider nicht reden, aber das können wir ja ändern, oder? Und sagen, Gott, ich habe da echt, ich fühle mich da nicht so auch dem Herrn verbunden, merke so, dass ich da kämpfe und mache mir vielleicht Gedanken über sonst was, was mit meinem Geld machen kann. Jetzt gibt es ja so viele Irrwege und wir können da rauskommen. Wir sind verbunden mit Christus. So wie in Jeremia 17, Vers 7 bis 8 steht, gesegnet ist der Mann, auch die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist Gottes Wunsch für dich. Dein Herz soll bei Gott sein. Die letzte Jahreszeit. Der Herbst. Der Herbst ist eigentlich für den Winter die schönste Jahreszeit. Denn da kann er die Ernte einholen, den Ertrag des ganzen Jahres, die Arbeit macht sich jetzt bezahlt. Weil es ist die Frucht, die den Weinstock so wertvoll macht. Die Frucht. Also Möbel aus Rebholz wirst du nicht finden. Höchstens als Dekoration, wenn da irgend so ein Weinstock steht. Die Frucht ist das, was der Winzer erntet. Nicht der Rebstock selbst braucht die Frucht, sondern die Frucht wird weitergegeben. Und sie ist ja, wir sollen ja den Vater verherrlichen, wie am Anfang erwähnt. Und darum geht es. Dafür ist die Frucht da. Das ist erstaunlich, aber das ist genau das Ziel. Und um welche Frucht handelt es sich? Ich mache das jetzt kurz. Galater 5 steht eine Liste mit 9 Früchten. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Es sind 9 Früchte, ganz schön viel. Und die ersten drei, Liebe, Freude und Friede, Liebe, Freude, Friede, das ist etwas, was uns geschenkt wird als Charakterveränderung, was auch etwas ist, was wir ausstrahlen. Friede, Freude, entweder Liebe, Freude, Friede, entweder es ist da, aber das ist nicht da sozusagen, ja gut. Was ich sagen will ist, es ist wie ein Segensgeschenk. Das kann man sich nicht erzwingen oder so. Du kannst sagen, ja, jetzt muss ich aber freudig sein. Jetzt muss ich aber lieben. Jetzt muss ich aber voller Friede sein. Das ist schwierig. Also das sind die drei Sachen, wo ich denke, ja, entweder Gott schenkt dir einem oder nicht. Und wenn nicht, können wir dafür beten. Was sind Früchte des Geistes? Die zweite Gruppe, Langmut, Freundlichkeit und Güte, das sieht schon ein bisschen anders aus. Weil ich kann mich für Langmut und für Freundlichkeit, das ist nämlich ein Unterschied zur Freude, Freundlichkeit, und für die Güte entscheiden und anderen Menschen so begegnen. Voller Güte, voller Freundlichkeit, voller Langmut, auch miteinander im Leib Christi. Das sind Früchte, wo ich sage, ja, auch die machen meinen Charakter aus. Aber da kann ich mich immer wieder an Jesus orientieren und auch mich selbst zurücknehmen und mich daran erinnern, wie Christus war. Also das sind Sachen, die kann man lernen. Die können wir lernen. Die letzte Gruppe, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ja, das sind so Dinge in uns, mit denen wir manchmal ringen. Und zwar auch wieder eigene Charaktereigenschaften, treu zu sein, Sanftmut ist so ähnlich wie Langmut, also von daher. Und enthaltsam zu sein. Das kenne ich sehr gut. Also das ist etwas, wo wir sagen, da möchte Gott uns vor Sünde bewahren. Interessant ist eben auch, alle Früchte haben hier mit dem Charakter zu tun. Und erst daraus gedeihen die Taten. Also nicht umgekehrt, dass ich sagen kann, ja, jetzt mache ich was Gutes. Ne? Herr, was haben wir in deinem Namen alles für tolle Dinge gemacht. Wenn wir nicht verwurzelt sind in Christus, dann nützt uns das nichts. dann ist es umsonst. Und ich möchte einfach euch alle ermutigen, egal in welcher Jahreszeit du dich gerade befindest, bleib in Christus. Bleib in ihm. Ohne ihn kannst du nichts tun. Halte die Verbindung mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und aus all deiner Kraft. Amen. Amen.